Wie sieht die Infrastruktur von morgen in Österreich aus? Straßen, Schienen, digitale Netze, aber auch Energieversorgung und Bildung. Wer sind die Menschen, die heute schon an morgen denken? Welche Herausforderungen warten auf uns? Und in welche Richtung wollen wir uns bewegen? Sei dabei und lass uns unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Auf Forerunners Network, der ESG- und Infrastrukturplattform.
Herzlich willkommen, liebe Seherinnen und Zuhörerinnen. Ich tue heute gar nicht auf männlich gendern. Warum denn auch? Weil heute haben wir ein tolles Frauenthema. Und die Dame, die als Expertin bei uns im Studio ist, die begrüßen wir mal. Herzlich willkommen, Luisa Börgner.
Lieben Dank für die Einladung, Christoph.
Ja, sichtbar, wirksam, unübersehbar, ja, das sind so Dinge, die man im Management Deutsch oder Management, ja, in dem Fall ist es Management Deutsch, sehr oft hört. Du kümmerst dich um Frauen, die im Managementbereich in die oberen Etagen kommen wollen oder dort bereits sind und coacht die, um in der Männerwelt zurechtzukommen oder in der Businesswelt. Das war eigentlich meine allererste Frage an dich. Vielleicht gibst du da einmal gleich eine Antwort.
Ja, vielen Dank einmal noch einmal für die Einladung und auch für die Gelegenheit, dieses wichtige Thema auch den Zuhörerinnen und Zuseherinnen auch näher zu bringen. Es geht immer ein wenig um die Sichtbarkeit. Ja? Und Frauen sind jetzt auch strukturell oder auch von ihrer Art der Erziehung nicht dazu prädestiniert, von Haus aus, sich sehr stark in die Sichtbarkeit zu drängen. Und da brauchen sie ein bisschen einen Schubser, eine Motivation, eine Hilfe. Und ja, das mache ich mit Personal Branding schon seit über 12 Jahren. Und seit heurigen Mai habe ich mir das Thema Board Readiness vorgenommen. Also wie man in Management-Gremien ein entsprechendes Standing auch entwickelt.
Da habe ich interessante Kennzahlen. Bei börsennotierten Unternehmen haben wir eine Aufsichtsrätinnenquote von 31,6% im Augenblick. Bei den Top 200 sind es 27,7%. Bei den Vorständen Top 200 wird schon traurig, da sind es 13,8%, ja, und Vorstände börsennotierter Unternehmen liegen bei 12,8%. Ja. Damit sind wir in der EU wahrscheinlich mit Polen und anderen osteuropäischen Ländern weit, weit hinten. Die Skandinavier sind wahrscheinlich Lichtjahre vorne. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man immer noch eine Schuld von 300, 400, 500 Jahren aufzuarbeiten hat und dass es in Österreich gemütlicher passiert? Frage.
Meine Erfahrung ist, dass Österreich immer ein bisschen länger braucht für gewisse Themen. Aber wenn sich Österreicherinnen und Österreicher dann mit einem Thema beschäftigen, dann kann es schnell gehen. Dann sind wir recht engagiert und motiviert. Und bei den Frauen, mit denen ich es bisher zu tun hatte, das waren schon sehr engagierte Damen, sehr erfahrene Expertinnen, die einen guten Job machen, Teams führen, Millionenbudgets verwalten. Also die sind schon auf einer gewissen Performance-Straße unterwegs, aber dieses letzte Stückerl, das es braucht, um in die Sichtbarkeit zu kommen und diese Wirksamkeit auch irgendwie gezielt und strategisch fundiert auch zu evozieren. Mhm. Ja. Es ist ja ein Signal, das man selber gibt, aber dann auch es bei dem richtigen Gegenüber auch zu positionieren. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, dass man da diesen ersten Schritt jetzt übernimmt. Diese Readiness, ja, diese Bereitschaft.
Das heißt, die Qualifikation ist er unbestreitbar bei viel mehr Frauen da, ja, als sie tatsächlich in führenden Positionen sind. Aber wo sind denn dann jetzt so die Schnittstellen, wo ich diese Board Readiness dann beweisen muss, auf die ich mich mit dir vorbereitet habe? Wo ist es dann dieses Hearing vor den Expertenkommissionen? Ist es das Ausfüllen eines Lebenslaufes? Ist es ein Netzwerken im Vorhinein, ja, das alles erfordert, ja, Selbstvertrauen im Wesentlichen.
Ja, also alles startet mit einem selber. Du hast das richtige Stichwort gebracht. Also es geht schon sehr stark darum, sich seinen eigenen Stärken bewusst zu sein, seinen Erfolgen, die Reputation, die man draußen hat, ja, auch ein bisschen zuzuhören, was denn die anderen über einen sagen, wenn man nicht im Raum ist. Und mit dieser Ausgangssituation der Positionierung startet man in der Regel, seine Personal Brand zu entwickeln. Mein Background ist ja aus der Kommunikation und Marketing, aus dem Bereich kennen wir uns ja schon einige Zeit. Und aus dieser Herangehensweise, wie ich früher Unternehmens- und Produktmarken entwickelt oder weiterentwickelt habe, genauso setze ich das für Personenmarken an. Und mit dieser Ausgangssituation, also des Personal Brandings, überlegt man dann auch ein Stück weit, wer sind denn meine Stakeholder? Wo möchte ich denn hin? Wie kann ich sie ansprechen, erreichen? Auch, was sind denn die Punkte, die man ihnen anbietet? Also welchen Mehrwert stiftet man? Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch mit seinen Botschaften sehr klar umgehen, auch im richtigen Umfeld, im richtigen Kanal. Und du hast das angesprochen, mein Zugang ist Board Readiness, beinhaltet in Wahrheit 7 Hebel, also es sind einige Stationen, die man durchlaufen sollte. Der eine ist in dem einen Punkt schon ein bisschen weiter, der andere ein bisschen weniger. Es ist schon eine gesamtheitliche Herangehensweise, die ich dann individuell mit meinen Kundinnen mache. Und weil du angesprochen hast, die Netzwerke, ja, das ist ein Element davon. Es ist auch die Board Mastery ein Thema. Ja? Wie schaut mein Portfolio aus? Also über den Lebenslauf brauchen wir jetzt nicht mehr reden, ja? Weil da gibt es eine Bandbreite und es ist unfassbar, was ich da zu Gesicht bekomme, mit welchen fast Lappen sich die ein oder anderen für wirklich gehobene Positionen anbieten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da gibt es schon viel Luft nach oben. Und alleine die Darstellung dessen, was hat man denn in den jeweiligen Positionen bisher für einen Mehrwert gestiftet? Also welchen Hebel hat man ansetzen können? Mhm. Welches Ergebnis hat man geliefert? Da braucht man auch gar keine Unternehmensgeheimnisse verraten, sondern man kann einfach einen Indikator in der Verbesserung auch angeben. Ja, wenn man, du weißt es selber, wenn man einen Erfolg eingefahren hat, die richtige Botschaft dessen zu vermitteln, bei dem Gegenüber mit dem Thema, das diese Person auch tatsächlich interessiert, das ist die Kunst der Kommunikation. Und da versuche ich einfach den Blick drauf zu schärfen. Es ist eine Reise, die meine Kundinnen gehen mit mir. Am Anfang an der Seite, dann immer mehr lasse ich sie laufen, beobachte, gebe Feedback und irgendwann einmal machen sie es ganz von selbst. Und das ist dann das Schönste, wenn ich merke, was ist denn passiert aus einer Kandidatin? Wie hat sich ihr Leben verbessert? Oder vor allem, wie konnte sie mit dem, was sie tut, in dem Unternehmen auch wirklich einen Beitrag leisten? Teams motivieren, Talente fördern, die Umwelt verbessern, was auch immer das Thema ist.
Wie muss ich mir das vorstellen dann in der gelebten Praxis? Sitzt du dann so mir gegenüber und wir reden miteinander, oder kann man das wie Pythagoras beim Spazierengehen machen, oder sagst du, hey, heute, du bist auch in der österreichischen Marketinggesellschaft sehr aktiv, du sagst, heute ist ein toller Abend, da könntest du den oder den kennenlernen und ihr geht gemeinsam hin, also ist es eher ein Frontalunterricht oder eine Art Lebensbegleitung oder so eine wie eine gute Freundin, oder ich stelle mir das halt schön vor.
Ja, das ist wunderbar, dass du das so siehst, und du sprichst viele Themen an. Der Ansatz ist immer sehr individuell. Ja? Das hängt immer davon ab, wenn meine Kundin einen globalen oder internationalen Job hat, dann ist das physische einander gegenüber sitzen nicht oft möglich. Dann ist das auch ein virtueller Call.
Okay.
Ja? Aber ich habe schon gerne, wenn ich auf was arbeite, also ich habe dann Walk-Talks unter anderem, ich gehe im Augarten spazieren, da kommt man mal runter und dann geht man in die Arbeitsrunde und hat in einer Coworking-Situation schon Aufgaben im Vorfeld gemacht, aufgrund von Fragestellungen, die ich zusammengestellt habe, sehr individuell immer auf die Kundin. Und dann arbeiten wir das gemeinsam weiter, weil ich bin davon fest überzeugt, ich könnte da ja die besten Konzepte entwickeln, und ich habe relativ früh immer schon ein Bild von meinen Kunden und deren Potenzial oder Positionierung. Sie müssen aber da mitgehen. Also sie müssen das ja von innen heraus auch erkennen, wahrnehmen und schön authentisch vermitteln. Ja? Und deshalb ist das ein längerer Zeitraum. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so 4 bis 6 Monate sind. Am Anfang hat man eine öftere Interaktion und dann ist es nur 1 bis 2 Mal im Monat. Aber ein Programm, das, wie gesagt, maßgeschneidert auch auf die Situation orientiert ist, und die Ausgangsbasis sind die strategischen Hebeln für Board Readiness. Und dann muss man auch teilweise mit zusätzlichen Skills und ein Upskilling arbeiten. Ja? Wir sind hier in einem tollen Studio. Ja, auch ein Medientraining gehört dazu. Ja? Und wir wissen, Übung macht den Meister. Keiner kann das von Anfang an. Jede Erfahrung, die man macht, hilft einem, besser zu werden. Jeder Panel-Talk bringt dich weiter. Also ich bin dann teilweise bei den Konferenzen dabei und gebe ein Feedback nach einem Auftritt auf einer Bühne. Das kommt immer darauf an, worum es geht. Ja? Oder ich bin noch am Telefon am Weg zum Hearing mit dem Headhunter und wir gehen noch einmal die letzten Themen und Botschaften durch. Ja?
Weil grade, das muss spannend sein.
Ja, weil gerade ein Medienbericht viral geht, der indirekt mit der Position zu tun hat, aber die Kandidatin nicht drüber reden darf. Gibt es gewisse Stillhaltevereinbarungen, aber man wird trotzdem gefragt. Und man muss eine Haltung haben, eine Meinung dazu. Und man lernt, diese Botschaften dann sehr wohl zu kommunizieren. Also ich bin schon ein Fan davon, dass man Dinge, wo man eine Erfahrung hat und eine Meinung zu einem Thema, dass man es in eigenen Worten, nicht in der Rolle des Arbeitgebers, sehr wohl auch kommunizieren kann, unter Einhaltung gewisser Compliance-Regeln.
Wo? LinkedIn?
Ja, LinkedIn ein gutes Thema. Nicht nur.
Ja.
Nicht nur. Schau, jeder von uns hat ja ein eigenes Umfeld. Ja, also wenn das rein im Privaten ist. Es ist ein Freundeskreis. Es sind die beispielsweise die Eltern von den Schulkollegen der eigenen Kinder. Das sind ja alles Wirkungskreise. Und man hat die Möglichkeit, dort auch ein bisschen was auszuprobieren, weil das ja ein bisschen informeller ist. Und dann lernt man mit gewissen Themen und Botschaften, die wir im Vorfeld definiert haben, es auch ein bisschen zu testen. Wie kommt das an? Ist die Sprache verständlich? Und in weiterer Folge gehen wir das dann so schrittweise, erweitern wir den Kreis in der Botschaft, im Mastery, wo es wirklich dann hingeht. Ja? Und LinkedIn ist auch ein Medienkanal, aber nicht der einzige, nur den verantworte ich ja selber. Das heißt, das ist mein persönlicher Kanal. Ich bin zwar auch Markenbotschafter von dem Unternehmen, in dem ich arbeite, und da gibt es dann gewisse Abstimmungen auch mit der Kommunikationsabteilung, da gibt es gewisse Corporate Guidelines, da gibt es auch in der Regel eine Kommunikationsstrategie, einen Redaktionsplan, aber innerhalb eines gewissen Rahmens kann man sich sehr wohl auch eigenständig zu gewissen Themen immer wieder äußern, vorausgesetzt, du hast für dich eine Positionierung. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du weißt, wer du bist, wofür du stehst und zu welchen Themen du auch ein eigenes Anliegen hast, das zu kommunizieren, zu äußern, eine Meinung zu haben, dann kannst du darüber auch sprechen.
Damit sagst du eigentlich ganz deutlich, dass Positionierung ein Ich-Selbst-Sein ist und kein Rollenspiel.
Ganz genau. Es ist wirklich so, dass die Positionierung unabhängig von Arbeitgeber und Auftraggeber ist. Es erlaubt dir in Wahrheit, dein Leben zu bestreiten. Ja? Das ist dein Marktwert. Und der Weg dorthin sind natürlich all die Stationen aus der fachlichen, beruflichen Kompetenz, aber sehr stark aus der Persönlichkeit herauskommend. Und wenn man so sagen will, auch so ein bisschen der Grund, warum man was macht, der Antrieb. Wir hören ja immer wieder vom Purposeful Leadership.
Ja.
Das ist auch ein Thema. Warum stehe ich auf in der Früh? Was treibt mich an? Was bewegt mich? Und wenn du über ein Thema sprichst, das dich wirklich begeistert, dann merkt das Gegenüber. Dann brauchst du kein Skript auswendig lernen, sondern du sprichst frei darüber.
Ich hoffe, das ist jetzt keine unangenehme Frage, ja? Aber für mich klingt es jetzt so, als ob dann diese Person auch ein Sprachtalent sein müsste. Ja? Aber wir kennen aus der Geschichte so viele Führungspersönlichkeiten, die keine Entertainer waren oder keine Unterhalter, aber dennoch Wahnsinniges bewirkt haben. Ja? Also das heißt, zu dir, oder du arbeitest auch mit Leuten, die jetzt nicht die Sprühenden sind, aber auf ihre Art und Weise auch zum Ziel kommen wollen. Was sagst du denen, die eben jetzt keine Peter Alexander oder Katharina Valentes oder wer auch immer sind, ja, ja. Und Entertainer reinsten Wassers?
Das ist eine super Frage, danke dir. Und schließt ein bisschen an, die Kunden, die ich bisher noch nicht begleitet habe, ja, und das waren eben keine Menschen aus dem Showbiz, ja, keine Künstler, keine Ärzte, keine Architekten, keine Notare oder Anwälte. Das sind ja auch alles Personenmarken. Und die leben von der Reputation, die sie haben. Und das ist ja auch ihr Business, in Wahrheit ihre Erfahrung, der Stundensatz, den sie dann verrechnen. Oder der Moderator, der einen gewissen Tagsatz hat, unter dem macht er eine Show nicht. Ja? Das sind all die Kunden, die ich bisher ausgelassen habe. Weil ich mich wirklich genau um die sehr gerne bemühe und engagiere, die in ihrem Business und in ihrem beruflichen Kontext zwar schon gewisse Ambitionen haben, aber noch nicht ihren Weg gefunden haben, ihren Stil. Weißt du, es geht immer darum, wie spreche ich? Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ist, die darf ich schon viele Jahre begleiten in unterschiedlichen Rollen, und die kommt aus Oberösterreich, und du weißt selber, Oberösterreicher haben halt einfach eine gewisse Sprache. Ja? Und nur weil sie in Wien einen Termin hat, braucht sie ihre Art zu sprechen hier nicht ablegen. Das ist in der Zwischenzeit in Ordnung, ja, absolut, weil man einfach, bevor man gestellt Hochdeutsch komisch spricht, spricht man lieber so, wie einem der Schnabel gewachsen ist, oder?
Stimmt, außerdem Oberösterreich hat solche wirtschaftlichen Meriten. Ja. Da ist es fast schon ein Vorteil, wenn man den Dialekt erkennt, würde ich sagen. Ich arbeite recht viel mit Oberösterreicherinnen zusammen. Ja. Ja. Ich gehe gleich auf die nächste Frage. Woraus besteht denn Sichtbarkeit? Vielleicht eine kürzere Antwort drauf, weil sonst brauchen wir zwei Sendungen.
Sichtbarkeit hängt ein bisschen davon ab, natürlich, in welchem Umfeld man tätig ist. Ich habe es vorher auch erwähnt, wer die Stakeholder sind und welche Kreise sind und wie die anderen merken, dass man sichtbar ist. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass der erste wesentliche Wirkungskreis, den man als Führungskraft in einem Unternehmen hat, das eigene Team ist. Die merken plötzlich, wenn man in einem Meeting sich klarer und klarer positioniert und seinen Punkt macht und über etwas spricht. Mhm. Das heißt, die Sichtbarkeit ist das Erste, was einmal im Umfeld ist, im eigenen. In weiterer Folge kann das natürlich dann in der Branche sein, also die Branchenkollegen, aber durchaus auch in den erweiterten, sage ich jetzt einmal, Netzwerkkreisen, bei Konferenzen. Es gibt ja auch Branchenmedien. Ich rede jetzt nicht nur von Social Media, sondern auch wirklichen Branchen-B2B-Medien, die ja Gott sei Dank in Österreich auch noch einen entsprechenden Leserkreis haben und Userkreis haben, der ganz wichtig ist. Also es ist ein Ökosystem, das gut funktioniert und das ich auch dabei unterstütze, wenn ich gute Themen und gute Botschaften habe. Also wenn ich mich als Experte zu einem Thema klar positioniere und ausspreche, auch Content liefere, dann ist ein Redakteur dankbar dafür, weil er was aufgreifen kann, weil er ein Thema, das die Branche bewegt, auch ein bisschen einem Raum geben kann. Mhm. Und der Raum kann ja nicht nur in einem TV- oder Podcast-Format sein, sondern ja, auch natürlich auf LinkedIn. Ja, aber es gibt auch andere Social-Media-Kanäle. Bin ich zum Beispiel eine Führungskraft und bin im Fast-Moving-Consumer-Good-Bereich in einer Brand, die irgendwie sehr dem Zeitgeist bekannt entspricht, dann ist nicht nur mein Unternehmen auf Insta beispielsweise, sondern natürlich auch die Entscheider, die in diesem Kontext die ein oder andere, ich würde mal sagen, Initiativen setzen oder auch Rollen besetzen wollen.
Gehen wir mal zu den stillen Seiten deines Berufes, weil ihr werdet zum Großteil im Projektiv und das arbeiten wir ab, das arbeiten wir ab, das arbeiten wir ab, aber mit den Klientinnen steht ja dann ein Vertrauensverhältnis, dass er zwingend da sein muss. Was sind jetzt so die stillen Seiten? Was bremst möglicherweise Frauen auf dem Weg hier in die obersten Etagen dieser virtuellen Stadt?
Christoph, du sprichst was so Wichtiges an. Du bist ein Frauenversteher, das muss ich schon sagen. Weißt du, was das größte Problem ist, der Mindset, also der eigene Glauben an sich selber. Und das wird stark natürlich ein bisschen auch geprägt aus dem Umfeld und aus der Kindheit. Meine Kundinnen haben in der Regel alle einen Business Coach, der sie begleitet. Also mein Ansatz ist nicht aus dem Coaching, wiewohl ich natürlich die ein oder anderen Fragen stelle, die auch in einer Coaching-Session erarbeitet und bearbeitet wurden. Und dann nutzen oder dann versuchen wir das zu nutzen, was schon ausgearbeitet wurde, und dann setzen wir das in Bezug zur Präsenz. Also Mindset ist das eine, aber was heißt es in der Präsenz? Also auch in der physischen Präsenz, in der Wirkung in einem Boardroom beispielsweise, in einer Vorstandssitzung. Und das kann sein als Test in einem Branchenverband. Mhm. Ja? Ich selber durfte in sehr jungen Jahren mit so einem Gremium zu tun haben. Ich war, glaube ich, keine 30 und saß in einem Vorstand alter weißer Männer und habe gemerkt, ich kann da nicht reüssieren. Ich muss dort mit einem Thema, das keiner angreifen will, so meine kleine Start-up, meinen Wirkungskreis initiieren, und damit mir auch ein Stück weit die Aufmerksamkeit und auch die Anerkennung erarbeiten. Mhm. Und in dem damaligen Kontext war das der Dialogmarketingverband, und ich habe den Preis, den Award zum Columbus gemacht, weil früher war der halt der DM-Preis Österreich, und ich habe dem einen Namen gegeben, großartige Mitstreiter gefunden. Die
tolle Eventagentur hattest du damals.
Ich weiß. Und du weißt selber, das war eine unheimliche Erfolgsstory. Ja? Also wir hatten ja einen Event, wo ich mir gedacht habe, das war damals größer als der größte Werbepreis, den es in Österreich gegeben hat. Und wir als ehemalige Briefelschreiber hatten einen ganz anderen Auftritt. Also um das jetzt wieder den Kreis zu schließen, du kannst das ausprobieren, du kannst das testen, das, was du in deiner Art und Weise, wie du Dinge machen willst, verändern willst, die kannst du ausprobieren. Also es geht auch wirklich um ein Umfeld, wo du lernst, diese kleinen Schritte so zu gehen, dass du dann den nächsten größeren es wieder noch einmal probierst. Und dann wirst du irgendwann einmal, dann ist es eine Selbstverständlichkeit. Ich nehme immer gern das Bild des Fahrradfahrens. Ja, am Anfang bist du total wackelig unterwegs und dann irgendwann einmal merkst, okay, ich trete selber und es fährt auch von selber. Mhm. Und irgendwann einmal ist es das Normalste der Welt. Und das sind so diese kleinen Schritte, wo ich begleite, motiviere, manches Mal auch das Mandat zum Arsch treten habe. Aber liebevoll, wie du weißt, ich kann damit ganz gut umgehen. Und wenn du das dann ein bisschen verändert hast, dann merkst du auch, dass du an deinen eigenen Glaubenssätzen arbeiten kannst. Ja?
Für mich war das jetzt ganz wichtig, wie du jetzt eben diese Antwort eingeleitet hast. Ja? Deine Klientinnen haben Business Coaches, ja? Und wahrscheinlich ist das so mal der erste Schritt, weil Business Coaching hat ja auch viel mit mentalen Dingen zu tun. Eine liebe Freundin und Kollegin von mir, die Sandra, saß ja schon hier, und dann ist irgendwo so dieser Punkt, und da geht es eben Richtung Board, ja? Da kommt dann dieses Personal Branding ins Spiel.
Ja, und es hat auch teilweise ein bisschen was mit so strategischer Karriereplanung zu tun. Ja? Sich auch zu überlegen, wo will ich denn hin? Also die meisten meiner Kundinnen sind ja, ich würde mal sagen 40 plus, dann geht es also um das letzte Karrieredrittel. Ja? Also du weißt ja, wie das ist, am Anfang nach der Ausbildung beginnt man mal so eine Erfahrung zu sammeln, dann findet man mal ein Thema oder einen Bereich, der einen bewegt. Man bewegt auch in dem Umfeld was. Man sagt dann so, das sind die ersten Karriereschritte. Dinge, die sich manches Mal sehr zufällig ergeben. Aber im letzten Karrieredrittel, da geht es schon darum, bewusste Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und die Kundinnen, mit denen ich arbeiten darf, die haben dann schon noch etwas Besonderes vor. Und da geht es nicht unbedingt zwangsläufig damit zu sagen, ja, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich will meinen Kindheitstraum erfüllen. Viele sind schon sehr auch begeistert von dem Unternehmen, in dem sie aktiv gerade engagiert sind. Aber sie wollen beispielsweise einen größeren Wirkungsgrad machen. Ja? Da muss man auch überlegen, bleibt man dann im Land oder geht man in eine andere Destination innerhalb des Konzerns, bevor man dann wieder zurückkommt. Auch die strategische Entscheidung, bewirbt man sich für eine Vorstandsposition? Ja? Was macht das mit meinem Vorgesetzten, wenn er weiß, dass ich mich auch bewerbe? Ja? Also es gibt ja unglaubliche Geschichten, wenn dann klar wird, die will noch mehr, die will ja vielleicht mir nachfolgen, oha, was mache ich mit dieser Person in Zukunft? Also man muss da schon sehr genau aufpassen. Ich arbeite da mit internationalen Headhuntern zusammen, die ich immer wieder in gewissen Situationen auch hinzuziehe, um diese strategischen Maßnahmen auch abzuklären. Verändern sich in der Branche auch immer wieder gewisse Parameter. Oder es ist auch so, dass man sagt, man hat jetzt eine Zeit gewirkt, man hat viel erreicht, man macht das noch sichtbarer, man wird von Headhuntern angesprochen, aber aus irgendeinem Grund kriegt man den Job dann nicht. Man hat schon sich eigentlich gefreut drauf und ist irgendwie so, ist wie ein Flirt, ja? Mhm. Man findet das irgendwie cool, macht sich schon Gedanken, wie könnte das werden. Und aus irgendeinem Grund wird man dann nicht genommen. Und dann kommen viele und realisieren, na, da habe ich mich wohl nicht so gut verkauft. Also es, am Ende des Tages ist es, sich zu verkaufen, mhm, ein Stück weit.
Ja, ja.
Aber viel mehr gehört natürlich dazu. Mhm. Und manche nutznießen sozusagen diese Positionierung und die Arbeit am Personal Brand und auch dieser Botschaften, die nach außen kommuniziert werden. Der Effekt kann sich manches Mal erst ein paar Jahre später einstellen. Ja? Da ist schon Geduld auch gefragt in einer gewissen Form. Und das Allerwichtigste ist, dass man glaubwürdig ist. Und das ist man nur, wenn man authentisch ist. Ja, also es geht auch um Leadership Skills. Wir haben es vorher erwähnt, mhm, die verändern sich natürlich auch auf dieser Reise.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie du das gerade erlebst, aber die Zeiten sind ja wirklich sehr herausfordernd. Ja, wir sind in dieser Triple Transformation, wie sie so schön heißt. Also das Thema der Digitalisierung, dann die ganzen sozusagen ökonomischen Parameter, aber auch die ökologischen. Und allen voran ist man als Führungskraft ja verantwortlich auch für sein Team.
Ja? Absolut, ja.
Also man hat ja eine Verantwortung, eine Beziehung. Das ist ja wie eine Mannschaft, ja? Mhm. aus dem Sport kommend. Da gibt es ja auch sehr viele schöne Parameter. Da gibt es dann einen Trainer am Spielfeld, aber am Spielfeld, mhm, laufen, kicken die Teammitglieder.
Du hast mich gerade nach meiner Meinung gefragt, wie ich das sehe. Ja, die Zeiten sind kompetitiv. Ich sage sogar, ich glaube, ja, dass Europa sowieso nur mehr die Frauenquote retten kann. Die Männer haben wirklich, wirklich, wirklich einiges ausgelassen in den letzten Jahren. Sprechen wir gar nicht von Jahrzehnten und Jahrhunderten und von versteinerten Strukturen etc. Das ist jetzt nicht Thema dieses Gespräches. Ja. Ich habe da so einen kleinen, eleganten Querverweis auf Forerunners Network. Und zwar PricewaterhouseCoopers hat eine Studie herausgebracht, dass Unternehmen, die weiblich geführt werden, weitaus bessere ESG-Werte, also im Sinne der europäischen Taxonomie, haben.
Ja. Ja.
War zu Jahresbeginn erst diese Erhebung, mhm, und ist, glaube ich, unter 2000 Unternehmen, also durchaus repräsentativ, durchgeführt worden. Gleichzeitig schauen wir jetzt einmal auf dieses europäische ESG- und Taxonomie-Phänomen. Das müsste ja die Regeln, die jetzt wieder schrittweise aufgeweicht werden, zumindest was die Umwelt betrifft, aber ich glaube hoffentlich nicht, was eben die Gleichberechtigung betrifft. Das sollte eigentlich dem Thema weibliche Führungskräfte in die Karten spielen. Ja? Das heißt, dass sich eben Firmen auch danach bewertet werden an der Börse, wie hoch der weibliche Führungsanteil bei ihnen ist.
Das stimmt, das sollte es.
Da kommt gleich ein Aber.
Kein Aber. Ergänzend würde ich persönlich mich gar nicht mit dieser Quote der Frau an Bord zufrieden geben. Mhm. Ich denke, es geht um was ganz anderes. Und das ist das für mich Schöne und das Tolle in Europa. Diese Vielfalt an Kulturen, an geschichtlichen Background, ja, an unheimlich fantastischen Plätzen, großen Talenten. Es geht um ein ausgewogenes, balanced Leadership. Und nicht nur Männer und Frauen. Mhm. Es geht auch um Jung und Alt. Wir wissen selber, wir haben jetzt die großen Babyboomer, die große Anzahl an Babyboomer aus der Arbeitswelt, die jetzt in den nächsten 10 Jahren in den wohlverdienten Unruhezustand wechseln werden. Ja, es braucht auch Junge am Tisch, es braucht auch verschiedene Ethnien, ja, Haarfarbe oder Hautfarbe, das ist jetzt ganz egal. Es braucht auch, klingt jetzt komisch, ich denke auch, der ein oder andere mit einer Beeinträchtigung hat durchaus auch Platz am Tisch. Ja? Es muss für jeden einen Platz geben. Und in der Gemeinschaft entsteht einfach etwas Wunderschönes, wie du ja selber weißt. Man wird wirklich einsam alleine, aber in der Gemeinschaft kann man viel, viel mehr bewegen. Und ich glaube, das wäre der viel größere Hebel, das Balanced Board and Leadership.
Aber das heißt, dass Personal Branding eigentlich so auch als Blaupause herhalten könnte für andere Gruppen, die verdienterweise in einer Reihe mit den alten weißen Männern stehen sollten. Das sind eben ja Beeinträchtigte, genauso wie du sagst. Also das heißt, Personal Branding jetzt nicht nur für Frauen ab 40, die am Sprung jetzt Richtung Board und CEO-Positionen sind, sondern Personal Branding können sich viele Menschen interessieren.
Ja, das würde ich mir hoffen oder würde ich mir wünschen. Aber es geht jetzt nicht nur um diese Selbstvermarktung als Selbstzweck, ja, sondern es geht schon auch darum, zu erkennen, wie ich vorher auch schon gesagt habe, wer man ist, wofür man steht und welchen Beitrag man leistet. Und das Allerwichtigste, was wird über dich gesagt, wenn du nicht im Raum bist?
Wie erfahre ich das?
Da gibt es Mittel und Wege. Das verrate ich dann meinen Kunden in der Beratung. Aber diese Fragen sollte man sich wirklich stellen. Ja. Mhm. Das ist, wird man genannt in irgendeinem Kontext, also jetzt um nochmal den Bogen auch zu Board Readiness zu schaffen, wenn du bei einem Entscheider sozusagen als Vorschlag genannt wirst, es sind ja nach wie vor die Männer, die einer Frau die Möglichkeit geben und auch den Rahmen oder die Chance einräumen müssen oder sie auch vorschlagen müssen. Es ist so. Wenn einmal Frauen am Tisch sind, dann ist es schon so, dass sie auch Frauen leichter fördern. Mhm. Aber der erste Schritt, der jetzt am Weg noch davor ist, das heißt, man muss top of mind sein bei einem, ich sage immer Sponsor. Wer ist dein Sponsor in deinem Unternehmen? Wer unterstützt dich? Wer begleitet dich in deinem Fortkommen und der will dir auch die Möglichkeit geben. Und erst gestern ein Gespräch mit einer wirklich top österreichischen Führungskraft, der mir versichert hat, wie schwer es war, eine neue Vorstandskollegin bei den Kollegen durchzusetzen.
Weiß, in Übersetzung von Veranstaltungen, wenn ich die programmiere, 50-50 ist ist immer eigentlich unsere Vorgabe. Ja. Bei den Gesprächen, die wir bei Vorrunners haben, haben wir weitaus mehr Frauen, ja. Ja, die auch lieber zu mir kommen, weil ich mit denen mich besser unterhalte. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich möchte auch einmal kurz so ein bisschen zu dir zurückkommen. Mhm. Bin meinem Ablauf vor lauter Faszination untreu geworden, das frage ich immer zu Beginn. Ich gehe es aber gleich jetzt viel besser gerüstet mit einer fachlichen Frage an. Damals, als wir miteinander Konzepte gemacht haben, da gab es eben Love Brand, Trust Brand, so diese diese beiden Dinge. Und ich habe gesagt, na, ist das ein Love-Brand, ist das ein Trust-Brand? Und du hast sehr viel geforscht, Analysen gemacht, Umfragen etc. Und dann haben wir halt gesagt, so, du bist eine Trust-Brand und du bist eine Love-Brand und genauso werden wir jetzt deinen Saft verkaufen oder deine Zahnpasta oder whatever. Ja. So einfach ist das wahrscheinlich bei Menschen nicht, oder doch?
Nein, ist es nicht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass du ein gewisser Typus bist. Mhm. Ja? Und man weiß ja auch aufgrund der Kommunikationstechniken, dass dein Gegenüber hat gewisse Parameter, die ihn triggern oder die ihn ansprechen. Ja? Der eine ist sehr faktisch konnotiert, das heißt, dem musst du Zahlen, Daten und Fakten liefern, dann wärst du eine Trust-Brand. Mhm. Ja? Der andere ist ein sehr viel, der braucht Beweise im Sinn von, da hat was schon mal funktioniert. Ja? Und der dritte Aspekt, der halt auch immer wieder ist, die Stimulanzebene, mhm. wie wir ja wissen, also dass du stark aufspringst, wenn was neu ist, eine Innovation ist, kreativ ist. Ja. Genau, das sind so. Und jeder ist ein anderer Typ. Also es hat natürlich mit den Gehirnen zu tun. Ja. Und je nachdem, von welcher Einflugschneise jemand kommt, meine Themen und Botschaften müssen für jeden was dabei haben. Und deshalb bist du als Person grundsätzlich eher eine Trust-Brand, aber natürlich deinen Kunden oder deinen Mitarbeitern gegenüber eher eine Love-Brand. Ja?
Okay.
Also du bist beides, wenn du es richtig ausspielen kannst.
Und du bist es nur dann, wenn es du bist.
So ist es.
Oh. What shall I say? Letzte Frage. Na, hat sich auch erübrigt. Jetzt wollte ich dich fragen, bist du eine Trust-Brand oder bist du eine Love-Brand? Nein, du bist auch beides, ja. Weil du einfach du bist. Und du, liebe Luisa, hast uns heute ein gewaltiges Stück weitergebracht. Mich auf jeden Fall. Sie da draußen hoffentlich auch. Ja, personalbranding.wien ist es. Da solltet ihr mal hingehen oder ihr setzt euch zu uns ins Studio dazu. Uns ist alles recht bei den Forerunners. Liebe Luisa, es war großartig. Danke für die viele Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange wir geplaudert haben, aber für mich war es eine Unterrichtsstunde, aber ich zahle nichts dafür.
Vielen Dank für deine großartigen Fragen und dein unheimliches Interesse. Es freut mich sehr. Und ja, ich würde mich freuen, wenn die ein oder andere Zuseherin, Zuhörerin ein bisschen mehr darüber erfahren möchte. Personal Branding Wien. Ich bin auch auf LinkedIn unter Luisa Böhringer zu finden und wir sehen uns.
Das tun wir.